die Nachbarn, die kommen und erstmal was wissen wollen. Gibt es das hier in Schönbach auch? Also in Ebersbach. In Ebersbach kenne ich das durchaus. Ne? Die Nachbarn, die wussten ja alles. Gerade als ich angestellter Pastor gewesen bin, die Nachbarn wussten, wann ich aufstehe, wann ich schlafen gehe, wann ich Fernseh gucke, wann ich Besuch habe, wen ich zu Besuch habe, was der Besuch gesagt hat, was er sagen sollte und was ich dem Besuch sagen sollte. Irgendwann habe ich dann angefangen, automatisierte Rollläden ans Haus zu bauen und Lampen, damit die Leute nicht mehr wissen, wann ich ins Bett gehe und wann ich aufstehe. Mittlerweile ist das glücklicherweise alles Vergangenheit. Also alle wissen im Dorf, der Simon hat eine Kneipe, vor zwei ist er eh nicht im Bett. Das heißt, wenn wir den morgens um sieben stören, dann haben wir ein Problem. Was auch völlig in Ordnung ist. Heute Nacht allerdings merkte ich, manchmal ist das gar nicht so schön. Denn tatsächlich war ja die erste Meldung von der Tagesschau heute Nacht um 1 Uhr. 1 Uhr war offiziell bestätigt, es sind Raketen in der Luft aus dem Iran in Richtung Israel. Eine Eskalation, die seit langem befürchtet ist und die die Welt noch weiter aus den Angeln heben wird. Da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Um es mal zu sagen, es hat nichts mit Gottes Wort und sowas zu tun. Man muss dafür nicht prophetisch begabt sein. Wenn es da im Nahen Osten brodelt und wenn jetzt wieder Raketen geschossen worden sind, hat das viel Geld gekostet. Das heißt, welche Preise werden bei uns hochgehen? Die Benzinpreise. Ganz automatisch. Das hat nichts mit irgendeiner Ampel zu tun. Das hat nichts mit unserem Wahlverhalten zu tun. Das ist da drüben einfach so. Aber das ist nun mal das, was aktuell auf uns einprasselt. Eine Welt, in der gar nichts mehr so richtig passt. Eine Welt, in der eine Katastrophe die nächste jagt. Gefühlt sind wir seit Jahren ja schon im Katastrophenmodus. Richtig benennen kann man das seit Corona, wo wirklich alles anders geworden ist. Seit dem Angriff von Russland auf die Ukraine, seit den terroristischen Attentaten in Israel und einem Bundeswehreinsatz da weit unten, den es so seit Jahrzehnten nicht gegeben hat. Wir leben in wirklich bewegten Zeiten. In genau diesen Zeiten ist mir wieder einmal sind wieder diese Verse ins Auge gesprungen, die Jesus sagt. Ich lese sie uns erst einmal vor. Ich liebe diese Verse, weil sie so eindrücklich sind, weil man sie verstehen kann, aus welcher Übersetzung auch immer sie kommen. Ich lese jetzt nach der Basisbibel, aber ich bin überzeugt, diese Verse kannst du sogar aus der schwierigsten Elberfelder Übersetzung lesen, die du hast zu Hause, und du wirst sie trotzdem verstehen. Jesus spricht hier nicht nur in Bildern, sondern er spricht deutlich und klar. Matthäus 6, ab Vers 25. Macht euch keine Sorgen um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, oder um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Körper nicht mehr als Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Trotzdem ernährt sie euer Vater im Himmel. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben nur um eine Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen, was ihr anziehen sollt? Seht euch die Wiesenblumen an. Sie wachsen ohne zu arbeiten und ohne sich Kleider zu machen. Ich sage euch, nicht einmal Salomo in all seiner Herrlichkeit war so schön gekleidet wie eine von ihnen. So schön macht Gott die Wiesenblumen. Dabei gehen sie an einem Tag auf und werden am nächsten Tag im Ofen verbrannt. Darum wird er sich noch viel mehr um euch kümmern. Ihr habt zu wenig Vertrauen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt euch nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Um all diese Dinge dreht sich das Leben der Heiden. Euer Vater im Himmel weiß doch, dass ihr das alles braucht. strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch das alles schenken. Macht euch also keine Sorgen um den kommenden Tag. Der wird schon für sich selber sorgen. Es reicht, dass jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten hat. Das sind spannende Worte. Spannende Worte, und ich gehe davon aus, ihr alle habt sie schon mal gehört. Manchmal vielleicht mit einem kleinen erhobenen Zeigefinger, manchmal mit viel Ermutigung, manchmal mit dem Fragezeichen, wie genau soll ich das jetzt anstellen? Und manchmal aber auch mit diesem beklemmenden Gefühl, dass die Welt nun mal ganz anders geworden ist. Mit dem Gefühl, dass uns alles zu entgleiten droht. Und ja, ganz bewusst habe ich deswegen als Thema für heute diese ganz provokative Frage gewählt. Hat Gott die Welt noch in seiner Hand? Also mir ist dieses Kinderlied da im Ohr. Vielleicht kennt ihr das, ne? Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Er hat die ganze Welt. Wenn ihr nur heute Abend beim Schlafengehen diesen Ohrwurm im Kopf habt, dann hat sich die Predigt schon gelohnt. Aber das ist ja das Gegenteil. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Und ich würde jetzt sagen, um die Frage schon einmal zu beantworten, ja, auch wenn sich das gerade so nicht anfühlt. Und er gibt uns die Antwort in diesen Worten, die Jesus Christus gesagt hat. Jesus verweist uns in diesen Worten darauf, dass wir der Realität ins Auge blicken sollen. Natürlich gebraucht er provokative Beispiele. Also das ist ja schön gesagt, die Vögel am Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht und der Vater versorgt sie trotzdem. Also wenn ich jetzt biologisch da mal dran gehe, ne? Wenn wir jetzt eine Welt nehmen, ganz ohne Menschen, in der die Vögel so durch die Gegend fliegen und irgendwelche wilden Beeren am Strauch essen, dann sind die Vögel schon die, die verantwortlich sind, dass die Beeren woanders wachsen, weil sie halt die Samen wieder ausscheiden. Und die Vögel, die müssen ja auch schon zu den Bäumen hinfliegen und abknabbern. Das ist kein Schlaraffenland. Aber das meint Jesus auch nicht. Das macht er ja mit diesen Pflanzen, mit den Blumen, die wunderschön sind, deutlich. Es geht nicht darum, dass immer nur alles gut ist und gut läuft. Es geht darum, dass es Kreisläufe in dieser Welt gibt. Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die sind angeordnet, die sind seit Beginn der Schöpfung da und die kümmern sich darum, dass die ganze Schöpfung lebt. Es geht, Überraschung, das ist ein wichtiger Gedanke, den wir uns manchmal im Kopf behalten müssen, es geht nicht um unser individuelles Leben. Es geht nicht darum, dass, weil ich glaube, mein Simons Leben das Allerschönste der Welt sein wird und alle anderen Menschen, die sind Gott egal, sondern es geht immer um alle. Es geht um das große Ganze. Ja, realistisch, das ist mir erst letztens aufgefallen, als wieder ein Ehepaar gefragt hat für die Trauung, können wir dann so Tauben bestellen? Kennt ihr das, diese weißen Tauben, die so gezüchtet werden und dann in die Welt hinausgelassen werden? Das Schlimme an der Geschichte ist, diese armen Tiere haben in der freien Wildbahn keine Überlebenschance, weil die von den schwarzen Tauben direkt platt gemacht werden und weil die nie gelernt haben, sich Essen zu suchen. Also es ist reine Tierquälerei. Also das gehört ja auch dazu, wenn man diese Vögel betrachtet. Aber es geht eben nicht ums Individuum, es geht um das große Ganze. Es geht um die Entwicklung, es geht darum, dass Jesus seine Jünger schon verweist auf einen ganz wichtigen König, den die Jünger im Alten Testament kennengelernt haben. Um Weitblick, um Beschäftigung mit Fakten. An der Stelle lande ich mal bei diesem ganz modernen Gerät, was ich in meiner Hosentasche habe. Das sind ja Geräte, ich bin überzeugt, also das erlebe ich jetzt, seit ich in vielen Gemeinden unterwegs bin, eigentlich in jeder Gemeinde, auf jeden Fall in jeder FEG. Vor 10 Jahren, da gab es ganz viele in den Reihen, die gesagt haben, sowas brauchen wir nicht. Einige hatten sogar schon mal das Auge des Antichristen im Mund. Und heute sitzen ganz viele in den Reihen, die dann ganz genau wissen, heute Nachmittag muss ich mein Enkelchen mal anrufen. Der Pastor, der hat heute die Bibel aus seinem Handy gelesen, das muss ich auch können. Und Livestream, das will ich ja auch. Und ja, tatsächlich, ich habe das erlebt. Letztes Jahr meine erste Seniorenfreizeit, so eine Flusskreuzfahrt durch Holland, total gemütlich. Wisst ihr, was das größte Problem der Senioren war, als sie aufs Schiff gestiegen sind? WLAN. Da ging es nicht um die Frage, wie kommt mein Koffer aufs Zimmer? Nee, ich hab die gute Frau gefragt, ob ich das erzählen darf. Das, weil so persönliche Beispiele, da frage ich schon immer nach. Ne? So eine ganz, ganz süße Oma, ungefähr so groß, mit so einem Koffer. Und zwei Treppen ohne Fahrstuhl. Und sie stand da und sie hat sich keine Gedanken gemacht, wie dieser Koffer auf ihr Zimmer kommt. Sie stand da, ich muss sofort WLAN haben, ich muss meinem Enkel schreiben, dass ich angekommen bin. Und ich muss vor allen Dingen Bilder machen vom Schiff im Hafen. So die ganz tollen Bilder, bevor die Windmühlen in Holland kommen und so. Wir haben tolle, tolle Errungenschaften in der heutigen Zeit mit diesen Geräten. Wir haben die Bibel mitten in der Hosentasche. Ich gründe gerade eine Kirche, die man in der Hosentasche mit sich trägt. Das ist wunderbar. Wir können uns schreiben, wir können uns anrufen, wir können übereinander wissen. Wir sind miteinander verbunden. Das sind tolle Errungenschaften unserer Zeit. Aber gleichzeitig haben wir auch alle Informationen unserer Zeit gebündelt vor uns liegen. Und das, was die wenigsten wissen, das, was wir hier an Nachrichten lesen, ist ja nicht neutral ausgewählt, sondern es ist ein Algorithmus. Das, was uns am meisten interessiert, wird uns am häufigsten angezeigt. Ein etwas peinliches Beispiel, das war glücklicherweise nicht im Gemeindebereich, da gibt es das bestimmt nicht, das war dann im Jazzcafé, so bei den säkularen Menschen, den Heiden. Ne? Da kam dann auch ein etwas älterer Herr zu mir, der sich so eine neue App installiert hatte und da sagte dann, hier Simon, wenn ich da auf die Suche gehe, ich kriege lauter junge Frauen angezeigt. Ist das bei dir auch so? Und dann habe ich ihm meinen Instagram gezeigt und er sagte, warte mal, da sind ja Bibelverse, wo ist denn der Unterschied? Und ich sagte ihm, man sieht das, was einen interessiert. Diese Roboter dahinter, die sind wirklich gut. Warum erzähle ich das? Weil es bei Nachrichten um genau das Gleiche geht. Ich habe das Gefühl, wir Christen, wir leben aktuell in einer Beweihräucherung der schlechten Zeiten. Also gerade seit Corona haben wir es gelernt, dass Meckern anscheinend irgendwas mit uns macht, was uns gut tut. Ich weiß nicht, ob wir Christen in Deutschland uns wohlfühlen darin, dass wir auch endlich so ein bisschen an Verfolgung erleben oder dass es endlich mal so ein bisschen knackig geworden ist. Aber wir, entschuldigt bitte den Begriff, manchmal habe ich den Eindruck, wir ergötzen uns daran, dass es schwer geworden ist. Und wir kriegen eine nach der anderen an schweren Nachrichten auf unsere Smartphones und bekommen dadurch regelrecht Angst, dass wir bald nichts mehr zu essen haben. Während der Grill im Garten dampft und wir gerade noch unsere drei Autos getankt haben und uns dann aufregen, dass die Benzinpreise so teuer geworden sind und dass ja auch in der Straße gar keine Parkplätze mehr sind, weil alle so viele Autos haben und dass es alles so eng und schwierig geworden ist. Manche Probleme lösen sich, wenn man dieses Gerät nimmt und einfach wegsteckt. Wenn man sich auf das fokussiert, was man hat und auch noch einmal sich bewusst macht, wie gut das ist, was man hat. Typisches Frauenproblem, was soll ich anziehen? Manche Männer kennen das und gucken dann in den Kleiderschrank und denken so, Alter. Vielleicht ist das hier in Schönbach nicht so. Aber in Eversbach gibt es schon Schuhschränke, die sind größer als mein Kleiderschrank. Und ich bin dann jemand, der immer die gleichen Schuhe anhat. Es ist wichtig, sich mit den Fakten zu beschäftigen. Das, was wirklich da ist, vor Augen zu führen. Sich bewusst zu machen, was haben wir denn eigentlich? Und was ist das, was da imaginär droht? Passt auf, eine sehr spannende Geschichte. Im letzten Jahr habe ich gegen Herbst, also Herbst 23, das ist wichtig für die, die jetzt genau rechnen können, habe ich bei mir im Jazzcafé eine goldene Hochzeit durchgeführt. Also es gibt halt auch Menschen, die sind nicht im freikirchlichen Bereich, die sagen dann, wir wollen was Besonderes haben, unseren Pastor mit Jazzcafé ist super. Ich habe sogar noch einen alten Altar aus der katholischen Kirche da stehen. Gesagt, das ist kein Thema, machen wir. Also bevor wir aufmachen, goldene Hochzeit mit Segnungen und allem drum und dran und danach könnt ihr dann feiern. Dann habe ich gesagt, dann möchte ich aber auch, wenn ich jetzt wirklich eine Segnung mache, eine kurze Predigt halte, mit euch ein Gespräch führen über eure Ehe, was ihr erlebt habt und was ihr mit Gott erlebt habt. Und ich habe eine Frage gestellt, die hat mir die Augen geöffnet. Ich habe nämlich die Frage gestellt, wie sah denn die Welt aus, als ihr geheiratet habt? 1973. Als erstes lachte der Mann und sagte, oh, ich weiß noch genau, ich musste für meine Frau unterschreiben, dass sie arbeiten gehen darf. 1973. Und dann kam es aber bei der Ehefrau, die sagte, ja, aber es waren ja auch ganz andere Dinge. Ich weiß das noch, dass wir abends dann gesessen haben und Nachrichten gehört haben. Krieg im Nahost. Ölpreiskrise. Angst vor der Atombombe aus Russland. Und Inflation. Und tatsächlich, wenn man sich das vor 50 Jahren anguckt, die Inflation war weit höher als heute. Die Ölpreiskrise war weit schlimmer als jetzt gerade. Also Benzinpreise und Fahrverbote und sowas. Manche erinnern sich ganz, ganz dunkel. Die Angst vor der Atombombe war weitaus realistischer, weil die U-Boote waren weitaus näher an uns dran. Und der Krieg in Nahost, der hatte eine Dimension, die er jetzt noch lange nicht hat. Warum erzähle ich das? Weil jetzt aktuell die gleichen Endzeitprediger auftreten, wie sie vor 50 Jahren aufgetreten sind. Weil jetzt genau die gleichen Stimmen auftreten, wie sie vor 50 Jahren aufgetreten sind, nur jetzt werden sie anders wahrgenommen. Sie werden viel mehr gehört. Ich erlebe das, dass man seit Corona nicht nur einem Prediger lauscht, sondern dass man hin und wieder auch mal so ein bisschen durchzappt durch andere Gottesdienste, und manchmal auch durch etwas komische Meinungen. Und diese komischen Meinungen, wenn sie etwas radikaler werden, die werden dann ja geteilt von Radikalen und die beeinflussen uns. Und machen etwas mit unserer Seele, mit unserem Geist, weil wir das Bild vor Auge gemalt kriegen, früher war alles besser und jetzt hat Gott uns verlassen. Die Wahrheit sieht so aus, dass Gott seine Welt in seiner Hand hält, aber dass diese Welt durch Kreise geht, durch Entwicklungen geht, die mal aufgehen und mal abgehen, in denen es mal gut ist und mal schlecht ist. Es gibt Jahreszeiten, in denen ist das hier bei uns in der Gegend bitter, kalt, nass und widerlich, wirklich widerlich. Und es gibt Jahreszeiten, da möchte man alle Touristen hierhin einladen, weil es einfach wunderschön ist. Wir können aber nicht durchgehend Sommer haben. Wir können auch nicht durchgehend Winter haben. Wir können hier kein Wintersportparadies schaffen. Wir leben in diesem Wechsel, in der Erholung der Natur, in dem, was Gott angelegt hat, damit er seine Schöpfung versorgen kann. Und das ist der Punkt, den Jesus aufgreift, von dem er unsere Gedanken lenken möchte. Der sagt, schau doch einmal, was ich bewegt habe in der Geschichte. Es kommt das Beispiel von König Salomo. Salomo, der herrlicher gekleidet war, ich glaube, so heißt es in der Lutherbibel, herrlicher gekleidet war in seiner Pracht. Erinnerst du dich an die Geschichte von Salomo, wie er zu seiner Herrlichkeit, zu seinem Reichtum gelangt ist? Gott hatte ihm erlaubt, du darfst einen Wunsch äußern. Einen einzigen Wunsch. Und Salomo hätte sich alles wünschen können. Er hätte sich Macht wünschen können. Er hätte sich Geld wünschen können. Er hätte sich die größte Armee der Welt wünschen können. Ich bin überzeugt, Gott hätte ihm das gegeben. Aber was ist es, was Salomo sich gewünscht hat? Weisheit. Dinge richtig zu erkennen und einzuordnen. Und durch diese Weisheit hat Gott ihm den Reichtum und die Pracht dazu geschenkt. Und Salomo steht für eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der biblischen Geschichte, die wirklich erlebt haben, wie Gott ihn versorgt, wie Gott sich um das Volk kümmert, wie Gott das Volk Israel ganz weit nach oben bringt und wie Gott aber dann an dem Punkt, an dem Salomo sagt, jetzt brauche ich dich nicht mehr, auch sagt, alles klar, Salomo, dann zeig mal, was du kannst. Es geht um Beziehung. Es geht um Vertrauen. Es geht darum, dass wir unser Leben an ihm festmachen, dass wir morgens aufstehen und uns bewusst machen, was wirklich zählt, was wirklich wichtig ist. Es gibt so vieles, an das wir unser Herz in dieser Welt hängen können. Und tatsächlich, das ist ein echtes Problem, je reicher wir sind, je mehr wir haben, desto mehr Dinge sind es, denen unser Herz gehören kann. Ich bin nicht sicher, ob du das nachvollziehen kannst, was ich dir jetzt erzähle, aber vielleicht kennst du es auf einer anderen Ebene. Ich war noch Kind eigentlich. Als Kind habe ich es geliebt, mit Lego zu spielen. Also das war noch in diesen Zeiten ohne Technik und ohne App, in dem man dann die Geräte gesteuert hat und ohne digitalen Katalog, sondern mit so einem gedruckten Katalog, wo ich dann Kreuze gemacht habe. Kreuze gemacht habe, um dem Weihnachtsmann oder welcher auch immer imaginären Person zu zeigen, was ich gerne hätte. Und ich weiß noch genau, da gab es ein Piratenschiff. Und dieses Piratenschiff, das wollte ich unbedingt haben. Und das war so teuer. Und meine Mama hat immer gesagt, das können wir uns nicht leisten. Und mein Papa hat auch immer gesagt, das können wir uns nicht leisten. Und dann habe ich angefangen, mein Taschengeld zu sparen. Wir reden da von 50 Pfennig pro Woche bei einem Schiff, was 100 Mark gekostet hat. Also gut, ich hatte die Idee, das funktioniert, weil meine Oma hat schon erzählt gehabt, man muss nur sparen und es geht weiter. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann gespart. Mein Papa kam dann zu mir und sagte, Simon, in deiner Spardose ist genug drin, guck mal hier, was ich dir mitgebracht habe. Wisst ihr, was er war? Das Piratenschiff. Ich habe genau 2 Tage mit diesem Schiff gespielt. Dann kam der neue Lego-Katalog raus. Und da gab es eine Ritterburg. Ja, mittlerweile lacht man. Ich hab dieses Schiff bei mir in der Wohnung in der Abstellkammer schön drapiert. Mittlerweile ist das ganz, ganz viel Geld wert. Aber ich habe es dahingestellt, um mich selbst daran zu erinnern, was wirklich zählt im Leben. Du kannst das auf ein doofes Piratenschiff münzen, du kannst es auf ein Auto münzen. Ein Auto ist ja so typisch deutsch, obwohl ich merke, dass das so ein bisschen abnimmt. Man kann sich ja ein neues Auto kaufen, wenn der Nachbar eine Woche später auch ein neues hat, dann ist das alte in der Garage schon wieder nichts wert. Und tatsächlich, die Dinger verlieren ja innerhalb von Stunden Tausende von Euro. Man muss nur einmal drin gesessen haben und ein Haufen von Blech kostet weniger. Du kannst es auf deine Blumen im Garten münzen. Du kannst dich um deine Wohnung drehen, um Dekoration, um das, was dein Leben schön macht. Es gibt so viele Dinge, die unser Herz in Beschlag nehmen können, die aber eigentlich vollkommen unwichtig sind. Darf ich mal eine ehrliche Frage stellen? Ist hier in diesem Raum wirklich eine Person, die in der Gefahr steht, nichts zu essen auf dem Tisch zu haben? Nein, natürlich nicht. Weil selbst dann, wenn wir gar nichts mehr haben, leben wir in einem Land und in einem Landkreis, in dem wir alles kriegen. Wir müssen doch nur 3, 4 Dörfer weiterfahren, dann ist da der nächste Verwertungslebensmittelladen oder es ist eine Tafel da. Wir leben im Überfluss. Wenn Obst im Laden bei uns abläuft, dann wird es weggeschmissen, anstatt es anderen zu geben. Wenn man fragt, hier, guck mal, das alles ist abgelaufen, darf ich das mitnehmen? Nein, das müssen wir wegschmeißen, damit wir das Neue verkaufen. Es ist traurig, aber wahr, dass wir so im Überfluss leben und so an diesen Überfluss gewöhnt haben, obwohl manche von uns aus Zeiten kommen, in denen das Leben wirklich hart gewesen ist, dass die Wegnahme von diesem Überfluss uns manchmal Sorgen bereitet. Und das ist der Punkt. das ist die Wunde, das ist der wunde Punkt, ne? Der Moment, wo Jesus wirklich mit ganz viel Salz in die Wunde reindrückt und sagt, was ist dir wirklich wichtig? Was zählt in deinem Leben? Er macht deutlich, es geht im Leben nicht darum, wie wir aussehen, wie wir auf andere wirken, was wir mittags auf dem Tisch haben. Ja, das darf manchmal sein, dass wir das Leben genießen. Bringt Paulus uns übrigens bei. Paulus, Philipperbrief, sehr großartiges Beispiel, dass er sagt, ich hatte Momente, da habe ich Wasser und Brot gegessen, jetzt habe ich eine tolle Spende von euch bekommen, die leite ich nicht weiter, davon esse ich jetzt erstmal wie ein König. Darf sein. Aber es darf nicht sein, dass unser Leben sich darum dreht, dass wir alles daran festmachen, ob wir beispielsweise jeden Tag Fleisch auf dem Teller haben. Ob wir es uns leisten können, jeden Tag viermal heiß zu duschen. Ob wir es uns leisten können, fünfmal im Jahr, ich übertreibe bewusst, in den Urlaub zu fahren. Oder ob es manchmal viel mehr wert ist, hier in den schönen Wäldern der Gegend spazieren zu gehen. Jesus reißt uns raus aus einer Welt, die sich Stück für Stück schleichend in unseren Köpfen aufbaut, in einem Bewusstsein, was wir haben müssten, was uns zustände, wo wir gerade hier in Deutschland diejenigen sind, die sich überhaupt nicht aufregen dürfen. Wenn man in Deutschland Hartz IV, nee, mittlerweile heißt es Bürgergeld, bekommt, gehört man zu den 6% der reichsten Menschen auf unserem Planeten. Nicht vom Geldvermögen her, sondern von der Kaufkraft her. 6% der reichsten Menschen auf unserem Planeten. Gleichzeitig gibt es über 1 Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu einer Toilette mit fließendem Wasser haben. Er reißt uns raus aus dieser Welt, in die wir uns reingearbeitet haben, um uns zu zeigen, was ist das, was wirklich zählt. Es zählt ein Leben mit ihm gemeinsam. Ein Leben in seiner Abhängigkeit, ein Leben in seiner Sorge, aber auch in seiner Leitung. Lass mich zum Ende tatsächlich ein wenig provozieren. Das ist ja mein ganz, ganz großer Vorteil. Ich bin jetzt da und fahre nachher wieder weg und den Rest macht euer Pastor. Das, aber der wird das auch gut machen, das weiß ich. Lass mich bitte wirklich provozieren. Wenn wir jetzt tatsächlich an den Punkt kommen, dass ein ganz großer Teil von Sorge unnötig ist, weil wir uns um Dinge drehen, die für unser Leben nicht lebensnotwendig sind, weil wir uns um Dinge drehen, die wir angenommen haben, dass sie zu unserem Leben gehören würden, dafür sind sie eigentlich nur Geschenk und Segen und Ausdruck von ganz vielem, was gut gelaufen ist. Wenn wir das alles wegnehmen, wie viel Zeit der ehemaligen Sorgen könnte dann für richtig geile Sachen im Reich Gottes frei werden? Wie viel Zeit in deinem Leben könnte frei werden, wenn du dich nicht mehr darum drehst, mein Haus, mein Auto, mein Boot, oder wobei Boot müssen wir hier auf dem Dorf ja bei uns immer streichen, mein Trecker vielleicht eher, oder mein Pferd, meine Kühe, meine Schafe, meine Wiesen, meine Felder, meine Wiesen aus der Erbengemeinschaft, mit denen ich mich seit 5 Generationen mit den Erben streite. Es gibt so vieles. Was würde frei werden, wo du Reich Gottes bauen kannst? Wo du einfach Zeit hast, um mit den Nachbarn ins Gespräch zu kommen? Wo du Zeit hast, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen darüber, was sie bewegt, was sie sich für Sorgen machen und wo du ihnen dann zeigen kannst, warum dein Leben so fröhlich und frei ist, warum du so entspannt durch deinen Tag kommst? Ich glaube tatsächlich, das ist das Schöne, dass ich provozieren kann, dass wir uns in eine Gedankenwelt hereingearbeitet haben, in der wir uns um zu viele Dinge Sorgen machen, um die wir uns keine Sorgen machen müssen und deswegen das Wichtigste und das Wesentlichste aus dem Blick verlieren. Das Wesentliche ist unser Auftrag, Reich Gottes zu bauen, Jesus zu verbreiten, seine Liebe zu verbreiten. Das ist, damit komme ich zum Schluss, keine stupide Nachfolge im Sinne von blindem Vertrauen und keiner Vorsorge. Jesus sagt, die Vögel kümmern sich nicht und die Pflanzen kümmern sich nicht. Den Menschen sagt er schon, seid vorbereitet, seid achtsam, seid wach, legt Vorräte an, kümmert euch umeinander. Jesus sagt nicht, mach dir keine Sorgen um deine Kinder. Selbstverständlich sollst du dir Sorgen um deine Kinder machen. Nicht im Sinne von diesem blöden, was könnte denn jetzt gerade passieren, wenn mein Kind über die Straße läuft, sondern im Sinne von, wie erziehe ich mein Kind? Was tue ich meinem Kind Gutes für die Zukunft? Was bringe ich ihm bei für ein Leben in dieser Welt, für ein Leben im Reich Gottes? Sorge dich um Kinder, sorge dich um Menschen, sorge dich um das, was wirklich zählt. Und das ist das Thema. Sein Reich bauen, für ihn da zu sein. Nichts zu haben, was uns daran hindern kann. Und gemeinsam dann zu erleben, wie er mit seinem Geist kommt und ganze Landstriche zum Leben erweckt. Ich bin überzeugt, Gott hat diese Welt in seiner Hand. Gott hat diese Welt in seiner Hand, trotz unserer Gefühlswelt. Gott kümmert sich, aber manchmal kümmern wir uns nicht um ihn. Nimm den Ohrwurm mit. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Auch dich. Amen.